Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und der...
Fabian Ratzak. Servus, hallo, Justin und alle Fabian. Zuhörer da draußen.
Hallo, hallo. So, wir wollen heute mal über ein Thema reden, was für unseren Berufskreis und für unser Berufsfeld immer wieder von Relevanz und von Wichtigkeit ist. Und zwar reden wir mal über das Thema Songs lernen. Wie wir Songs lernen, wie wir effizient und schnell vor eben Songs lernen müssen, sollen, was es da für Tricks gibt, etc., etc., weil es ja öfters mal vorkommen kann, beziehungsweise aktuell befinde ich mich auch in so einer Situation, dass man halt eben den Anruf bekommt und sagt, ey, in 4 Wochen, der und der Gig, die und die Setlist, das und das musst du können. Und da braucht man ein gewisses System dahinter, um, ich sag mal, Songs effizient, gut und schnell zu lernen. So, bevor man dann auf dem Gig da steht und dann es auf einmal heißt, scheiße, wie geht denn der Song jetzt?
Das kommt dann nicht so gut.
Darf mir zum Beispiel auf gar keinen Fall passieren, weil jetzt für den Gig, der jetzt reinkommt oder reingekommen ist bei mir, wurde letztens bekannt gegeben, okay, der erste Gig, den ich da habe, weißt du, Musik, die ich noch nie vorgespielt habe, mit Musikern, mit denen ich zwar schon lange kenne, aber vorher noch nie auf einer Bühne stand, Musik, die arschkomplex, arschschwierig und mich gerade absolut am Stressen ist und bestimmt mal 8 Stunden am Tag Übematerial verbraucht, dass diese Musik beim allerersten Auftritt live im Radio, im Fernsehen übertragen wird und daraus eine Live-CD gemacht wird.
Das ist die Nachricht, die ich letztens... Überhaupt keinen Druck.
Nein, genau. Überhaupt kein Druck.
Null Pressure.
Bei einem Publikum in einer Zielgruppe, wo ganz genau drauf geguckt wird, ob jede Note auch so gespielt wird wie auf dem Album.
Ja, das ist der ultimative Stress, würde ich mal sagen. Aktuell, wenn du dich da nicht vorbereiten würdest, hättest du total verloren.
Genau,
das geht gar nicht anders.
Bin ich ein bisschen im Stress, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist nicht ohne, das stimmt.
Ja. Aber man lernt ja eben auch viel aus sowas und halt eben auch, wie man eben, beziehungsweise ich bin ganz froh, dass ich früher schon irgendwie in meiner Berufsphase vielen so Situationen durchaus war. Noch lange nicht so krass.
Aber das lernt man ja auch gut im Studium, ne? Da musst du ja auch relativ fix Sachen vorbereiten.
Ist zum Beispiel ein großer Teil vom Studium, dass du da auch schnell, effizient Sachen vorbereitest. Wie gesagt, ich glaube, mit so einem Druck und so einem Stress oder ich sag mal, so eine musikalische Challenge hatte ich bisher noch nie. Das ist, glaube ich, auch musikalisch mit das Schwierigste, was ich je auf der Bühne gespielt habe. Ich mache es mir aber auch natürlich doppelt und dreifach schwer, muss man dazu sagen. Ich kann es auch mir nicht einfach machen. Also, again, work hard, not smart ist absolut meine Devise.
Es wird sich bezahlt machen müssen,
bin ich sicher. Nee, und genau, da bin ich ganz froh, dass wir unsere Systeme und unsere Tricks haben und die würden wir ganz gerne heute mal ein bisschen teilen. So, wie ist es denn bei dir, wenn jetzt der Anruf kommt, Fabian, wir brauchen dich, in 4 Wochen musst du mit uns auf Welttournee gehen, die großen Arenen bespielen, hier ist eine 2-stündige Setlist, let's go. Was sind so deine ersten, also ich kann mir vorstellen, was deine Antwort gleich sein wird, aber dann, was ist so das Erste, was du tun wirst dann?
Das allererste, was ich tun würde, ich würde auf jeden Fall für die nächsten 4 Wochen hast du gesagt oder 2 Wochen?
Ja, lass mal 4 Wochen sagen. 4 Wochen.
Ja, 4 Wochen. Ich würde auf jeden Fall wirklich schauen, dass ich mir die Zeit so gut wie möglich freischaufel. Das heißt, wesentlich weniger bis kein Unterricht, je nachdem, wie komplex das Programm natürlich ist. Und das Erste, was ich machen würde, ich glaube, in den ersten Tagen würde ich die Songs nonstop hören. So oft es geht. Sei es beim Spazierengehen, irgendwo hinfahren. Das heißt, nonstop hören, bevor ich überhaupt irgendeine Note versuche zu transkribieren oder halt, wenn Notation ist, da ist nachzuspielen. Das heißt, wirklich, der erste Weg ist nur hören.
Nur hören.
Bei mir ist tatsächlich nur hören, einfach deswegen, also in der Situation. Einfach deswegen, weil ich gehe mal davon aus, wie bei dir auch, dass es dann irgendein Projekt ist, wo du die Sachen vielleicht noch nie gespielt hast und vielleicht auch nicht so intensiv gehört hast. Das heißt, du musst erstmal Bezug zu dem jeweiligen Genre halt bekommen und einfach hören, okay, wie ticken die Jungs, was ist da wichtig, wie sind die Songs aufgebaut, ne? Ich meine, jede Band hat ja so gewisse Trademarks, die immer wieder vorkommen, dass man die halt so gut wie möglich ins Ohr bekommt, ne? Arrangements, Abläufe, das sind halt so wichtige Sachen, die ich als allererstes machen würde, bevor ich, wie gesagt, überhaupt nur einen Ton spielen würde.
Okay. Also der Hörfaktor ist bei mir auch immer sehr wichtig. Ich versuche auch dann alles so ich sag mal so, zu planen, dass ich, egal wo ich bin, die Musik höre, also sei es im Auto oder im Gym, dass ich mir Spotify-Setlisten zum Beispiel schon zurechtlege, solche Sachen halt, dass ich die Songs in der Reihenfolge, wie die Setlist zum Beispiel auch bestehen wird, schon auch irgendwie in der Spotify-Setlist habe, dass ich das hören werde, alles. Aber ich würde persönlich auch direkt mit dem Spielen anfangen und direkt mit dem Noten lernen. Kommt, wie gesagt, immer so ein bisschen natürlich auf die Situation, auf die musikalische Situation drauf an. Es ist ja auch immer ein großer Unterschied, okay, musst du Sachen spielen, wo du viel 1:1 nachspielen musst? Mhm. Hast du viel Freiraum der eigenen Interpretation? Das fällt im Metal zum Beispiel sehr, sehr stark weg. Da ist kaum Freiraum zur eigenen Interpretation.
Gerade hat Vor- und auch Nachteile, ne?
In dem technischen Metal, ja genau, hat Vor- und Nachteile. Natürlich, ich glaube, ist es keiner böse drum, wenn ich Dinge abwandle und so weiter und so fort. Aber ich möchte auch jetzt in dem Fall, weil das ja auch mein ehemaliger Band, oder mein, nein, nicht mein ehemaliger, mein Bandkollege Christian Münzner ist, der ehemals in dieser Band gespielt hat, so rum wollte ich sagen, bei Alkaloid, so heißt die Band, um die es sich handelt, der hat da ja auch natürlich in zum Beispiel seine Soli, ich sag mal auch, Gedanken reingesetzt, die Soli so konstruiert wie kleine Komposition, und den möchte man natürlich auch irgendwie ein bisschen gerecht werden. Oder beziehungsweise es gibt auch viele Unisono-Stellen, da kann man dann ja auch dann nichts Eigenes spielen, weil das
kommt zusammen, nicht so gut.
Genau, kommt dann nicht so gut, wenn du auf einmal in der Probe sagst, ja hier, ich hätte es aus dem umgeschrieben.
ja, genau.
Das heißt, mit einer der ersten Steps, die ich für mich auch mache, ist, ich mache mir so einen generellen Plan, so einen kompletten Plan für die nächsten 4 Wochen, dass ich beim Hören, aber auch zum Beispiel oft schon die Transkription mitlese.
Das ist auch sehr gut, ja. Ja.
Wenn ich welche habe, aber da mittlerweile bestehe ich ganz oft drauf, dass halt einfach, ja, es wird einem immer einfacher gemacht, wenn man irgendwie Notationen hat. Wenn man so viel Informationen hat wie möglich.
Ja, besonders, es spart ja auch Zeit, ne?
Ja, genau. So. Alles, was Zeit spart, oder ich sag's mal andersrum, alles, was Zeit kostet, ist dann wiederum ein Faktor, der letzten Endes dich dazu bringen kann, dass du auf der Bühne nicht so performst oder nicht so gut vorbereitet bist. Wenn du erstmal die Songs raushören musst und alles. Klar, ich glaube, für gewisse Sachen ist das Raushören definitiv sinnvoller, für einen gewissen Langzeiteffekt, dass man die Sachen wirklich in den Fingern hat, etc. Absolut. Aber es kostet halt Zeit. So, wenn man, ich sag mal, 6 Monate oder 4 Monate Zeit hat, dann kann man gern sehr viel raushören. Aber wenn man nur vier
Wochen oder wenn du sagst, okay, ich habe eine Woche für ein Stück Zeit, da hast du so viel Zeit, da kannst du dir genug.
Genau, zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Wenn man jetzt sagt, man hat 10 Stücke zu lernen und man hat 10 Wochen dafür, dann kann man wirklich easy, entspannt Dinge raushören. Ja. Und dann hat das definitiv auch einen super krassen Effekt fürs Muscle Memory, fürs Spielen, fürs Verstehen der Musik. Aber das ist halt in 4 Wochen einfach
nicht. Da geht's machbar. Ja wirklich auch um Kurzzeitgedächtnis, ne? So schnell wie möglich rein in die Birne und dann halt, je mehr Gigs du spielst mit den Leuten zusammen, desto runder wird die Sache natürlich.
Genau, desto fester setzt sich das dann alles. Genau, korrekt, auf alle Fälle. Aber dass ich zum Beispiel schon von vornherein gucke, okay, wo gibt es Stellen, die schwierig sind, die mehr Zeit brauchen, dass ich die richtig kann? Und wo gibt es Stellen, die einfach sind? Dass ich das zum Beispiel so direkt in eine Schublade stecke und direkt systematisch sage, okay, hier in dem Song, da ist das Riffing einfach, da ist der Chorus, die Strophe etc. einfach. Oh, in dem Song ist hier eine Bridge, die könnte ein bisschen mehr dauern. Hier sind ein paar Patches, da das Solo. Dass ich das so einfach einteile und dann auch meine Zeit dementsprechend einteile, weil ich immer gerne mit dem Schwierigsten dann auch direkt anfange. Ach,
das ist sehr gut, das mache ich nämlich auch. Ja. Es ist gut. Genau, das wäre dann auch zum Beispiel mein zweiter Step. Das heißt, wenn ich dann so ein paar Tage gehört habe, dann hat man ja so ein grobes Bild. Und dann würde ich wirklich schauen, okay, wo sind denn die Stellen oder die Passagen, die wirklich am meisten Arbeit erfordern und die vielleicht ein bisschen komisch sind, von den Finger setzen oder weiß der Geier was. Ja. Und daran würde ich mich erstmal setzen und die wirklich vermehrt üben.
Ja. Bevor wir mal weiter in die Struktur reingehen,
noch
eine kleine Frage an dich. Was war denn bisher so in deiner eigenen Erfahrung der stressigste Job, was das angeht, wo du wirklich mal dich sehr krass hinsetzen musstest und in kürzester Zeit viel auch vielleicht Unbekanntes lernen musstest oder eine Stilistik, die dir neu oder fremd war?
Das nicht unbedingt, aber ich musste mal, das ist schon, ja, schon 4-5 Jahre her, ich sollte dann so ein Solo-Programm völlig alleine spielen, und aber nicht mit eigenen Songs, sondern halt mit quasi Medleys und halt bestimmten Coversachen. Mhm. Und da hatte ich nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also ich hatte viel Zeit, weil der Gig lange im Voraus war. Aber wie das so ist, ja, komm, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Ach, ja. Und das war halt der Lernfaktor Nummer eins. Danach hatte ich dann nur noch eine Woche Zeit. Und ich musste echt Gas geben, mir den ganzen Kram rein zu schaufeln. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, das geht nicht nochmal so.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, es hat alles gut geklappt am Ende des Tages, aber trotzdem war es halt mehr Stress. Und das will man ja auch vermeiden. Du willst ja, wenn du auf der Bühne stehst mit der Band und ablieferst, willst du nicht über irgendwelche Sachen nachdenken, sondern du willst versuchen, mit den Leuten Spaß zu haben. Eine coole Zeit auf der Bühne.
Ja,
natürlich gibt es Stellen, da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren. Aber am Ende des Tages soll es halt wie nicht eine auswendig gelernte Performance wirken, sondern halt wie, dass du Teil der Band bist. Das braucht halt Zeit.
Mhm. Genau.
Deswegen muss man die halt effektiv nutzen.
Genau, die muss man gut nutzen.
Was war das für dich?
Ach so,
Alkaloid?
Das ist so definitiv mit das Stressigste. Eben auch eben aufgrund dessen, dass der erste Gig wahrscheinlich halt eben so groß aufgenommen wird und alles. Mhm. Aber auch neben, dass wir halt eben nicht nur Musik von Alkaloid spielen, sondern wir auch zwei Bach-Konzerte drin haben. Weil das alles im Rahmen von einem Bach-Festival ist und der Florian, der Kopf von Alkaloid, der war ja auch schon mal in unserer Sendung. Das ist ja die Person, mit der wir über klassische Musik generell mal gesprochen hatten, zwei Folgen lang.
Ja, das war sehr cool.
Und der ist ja eigentlich klassischer Komponist für den Background und dem wurde gefragt, hey, hättest du nicht Lust, in Holland bei einem großen Bach-Festival einen Beitrag zu Bach zu liefern? So, vor allem hättest du nicht Bock, Bach und Metal zusammen kombinieren? Und dann hat der sich halt gedacht, okay, das würde ich ganz gerne mit Alkaloid zusammen machen. Sodass wir quasi zwei Bach-Konzerti in Bereich, also mit einer Band, mit unserer Band, mit Alkaloid spielen, aber eben auch mit einem Streichquartett, mit einem Akkordeon dabei. Und dann hat er nochmal eben Streichquartett-Arrangements für die Alkaloid-Songs geschrieben. Das heißt, da ist auch dann direkt Orchester mit dabei. Und er hat einen komplett neuen 10-minütigen Song geschrieben, den es noch gar nicht auf Platte gab, der halt dann wirklich dafür ausgelegt ist, Metal und jetzt Streichquartett, aber auch wieder auf eine ganz interessante Art und Weise. Das ist so das Tolle an Florians Arbeit. Der ist da jetzt nicht so, also das kann man nicht verstehen wie ein Classic meets Rock, weißt du, wo dann Nothing Else Matters mit dem Streichorchester gespielt wird. Nee, der Florian, der hasst auch sowas, findet sowas ganz,
ich erinnere mich, dass er in dem Interview da...
Das findet er ganz furchtbar. Und das Stück, was er da geschrieben hat, da hat er halt Techniken von Bach genommen, Fugentechniken, und die quasi in die Harmonik und in die Energie des Metals verpackt. Und das heißt, der Song ist per se nicht super schwer, aber da ist zum Beispiel Hören sau wichtig, weil ich habe angefangen, diesen Song zu lernen und habe nur meine Stimme zuerst gelernt und hörte den Song und bin komplett rausgeflogen, weil eben Bachtechnik, Fugentechnik, das heißt, du hast vier Stimmen, die dann kanonmäßig, weißt du, dass ich spiele zuerst meine Melodie, dann der andere Gitarrist die andere Melodie, dann der Bass kommt auch noch mit rein. Da bin ich erstmal komplett lost gegangen. Also, das ist so ganz schlimm.
Und das sind so Dinge, die musst du echt üben, bis der Arzt kommt. Ne? Ja. Da muss man viel Zeit mit verbringen. Das ist einfach so.
Da werde ich gleich noch was zu sagen. Noch eine andere Sache, was damals irgendwie früher für mich eben ein Augenöffner war definitiv auch meine Abschlussprüfung von der Uni. Da musst du ja ein eigenes Konzert spielen als Abschlussprüfung. Mhm. Und mir hat auch dort 3 Wochen vorher gefühlt die ganze Band abgesagt vor der Abschlussprüfung. Sondern habe ich das nämlich mal andersrum gesehen. Ich habe da nämlich mal gesehen, wie Profis dann eben wirklich arbeiten. Weil dann bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, fuck, das ist meine Abschlussprüfung. Habe Geld in die Hand genommen und habe professionelle Musiker engagiert, die das spielen könnten. Die ich kannte auch. Also ein sehr geiler Schlagzeuger, ein sehr geiler Bassist und ein sehr geiler Keyboarder. Okay, der Keyboarder, der war schon von vornherein mit an Bord. Der ist mir nicht abgesprungen, aber Bassist und Schlagzeuger sind mir dann abgesprungen. Die musste ich ersetzen. Und da war ich auf der ersten Probe und ich habe erstmal geheult. So, und alle so, Herr, war es so schlecht? Waren wir gerade so kacke? Und ich dachte mir, nee. Weil ich weiß nicht, weißt du, der erste Song, den wir da gespielt haben auf der Probe, war Fresh Ducks von Martin.
Ach, geil.
Den habe ich da gecovert. Und da bin ich dann echt aufgegangen. Aber da habe ich mal gesehen, wie eben wie die Profis arbeiten in so einem Bereich. Extremst vorbereitet, strukturiert, selber mit einem Plan. Die wussten alle, was zu tun ist. Die haben die wichtigen Fragen gestellt auf der Probe. wo es ums Musikalische geht. Und da ging es eben nicht darum, oh, ich musste jetzt nochmal den Paar zeigen oder zeig mir nochmal, wie das geht oder ich habe das nicht geübt, sondern
ja, da war das alles. Ist kacke, wenn sowas schon ist, dann weißt du schon, okay.
Da war alles super gut vorbereitet und da ging es dann sehr ums Musikalische. So. Das heißt, das hat mir da sehr die Augen geöffnet, wie mal die Profis so richtig arbeiten. Das war schon krass mit anzusehen. Ja,
das macht auch ein Profi aus, sind wir mal ehrlich. Ne? Ein Profi ist nicht nur jemand, der damit Geld verdient. Also klar, so
das ist die Definition eines Profis.
Ja, natürlich, ja, natürlich verdienen damit Geld, alles gut. Aber es gibt ja auch genügende, sag ich mal, in Anführungsstrichen Profis, die das halt vielleicht nicht so ernst nehmen. Ne? Und das ist dann halt schade, weil eigentlich sollte es so sein. Es ist eine Dienstleistung, du bekommst Geld dafür.
Ja.
Na, und du liebst ja auch das, was du tust. Und wenn du es nicht machen möchtest, dann nimmst du es nicht an. Ganz einfach.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch irgendwie gelernt habe. Dass, wenn du keinen Bock drauf hast, dann nimmst du es nicht an und gibst jemand anderem.
Genau, weil ansonsten könntest du auch Karnevalsmusik machen und damit sehr viel Geld verdienen.
Damit durchaus viel
Geld verdienen. Öfter die Anfrage bekommen, aber immer dankend abgelehnt. Einfach deswegen, weil es keinen Sinn macht, weil es mir nicht gefällt.
Ja, weil es ihnen gefällt, dadurch andere auch besser machen können als einer selber. Ja,
absolut, genau.
Und ich hatte halt, die Erfahrung habe ich halt auch schon gemacht und da muss ich auch ehrlich gestehen, ich war auch durchaus in Situationen, wo ich Gigs angenommen habe, auf die ich aber eigentlich keinen Bock hatte und dann scheiße vorbereitet war, weil dann ist genau das passiert, was du vorhin schon mal angesprochen hast, man prokrastiniert dann, weißt du?
Genau.
Man schiebt das alles auf, weil man eh keinen Bock hat, das irgendwie so richtig zu machen.
Ja, das ist dann halt die Erfahrung, die man mitnimmt.
Ne? Ja. Oh Gott. Ja, aber das ist aber, wie gesagt, auch eine sehr wichtige Erfahrung. Da zu sagen, nee, du, hier, ich habe eine Handynummer von jemandem, der kann das besser, lass den das machen. Das sagen zu können, ist sehr, 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 sehr wichtig im Business. So, weil wenn du Bock drauf hast, dann macht man das ja gerne. Ich bin aktuell jeden Tag hier am Weinen und am Kotzen, aber ich liebe es, was ich tue.
Ja, na klar, du bist aufgeregt, du freust dich, ne, fühlst dich geehrt, dass du es machen darfst.
Genau. Ich freue mich, mit den Musikern auf der Bühne zu stehen, weil das alles Musiker sind, die ich sehr, sehr respektiere. Die Musik zu spielen macht tendenziell Spaß. Ich wachse gerade sehr daran. Es sind viele Licks dabei, die für mich befremdlich sind. So, wo ich vorhin auch meinte, okay, da könnte ich natürlich diese Licks umschreiben und sagen, okay, ich passe die ein bisschen an meinen Stil an. Aber es gibt auch ein, zwei Soli, wo ich das mache. Aber es gibt vor allem ein Solo von Christian, das heißt Alter Magnitudes. Da sage ich, nee, ganz ehrlich, ich möchte die Challenge da nehmen und das so spielen wie der Christian. Ja, mit dem
du kannst nur wachsen dadurch. Genau. Ne? Das ist ja das Schöne.
Christian war zum Glück so nett zu mir und hat das komplette Solo mir 1:1 rausgeschrieben und aufgetappt. Okay. Da sind halt ein paar Fingersätze drauf und ein paar Herangehensweisen von Christian, die sind ein bisschen anders für mich. Also es lässt sich am besten beschreiben, wenn man mal ein konkretes Beispiel dafür haben möchte, ist, dass seine Picking-Licks sind eine Kombination aus von der linken Hand vom Fingersatz her wie irgendwie, also viel in die Horizontale gehen, viel Position-Shifts mit drin, so diese klassischen 4 Noten auf einer Seite, 3 Noten auf der nächsten Seite und dann so weiter gezogen.
7er-Pattern von irgendwie.
Genau. Aber halt alles komplett gepickt. Also nicht so wie irgendwie, der dann mal einen Sweep reinsetzt oder einen Pull-Off reinsetzt, alles komplett gepickt. Das heißt, das ist nicht ohne. So vom Timing und vom Groove das richtig reinzubekommen und auch so manche Sweeps und auch so manche Tapping-Geschichten von Christian. Aber ja, wie gesagt, daran wächst man ja und das ist dann bestimmt auch geil, wenn man das dann halt auch richtig kann und dann auch auf der Bühne total so umsetzen kann. So.
Kannst nur gewinnen.
Man sieht Step für Step, wie man halt jeden Tag immer ein bisschen besser wird. So.
Das wollte ich zum Beispiel auch gerade sagen. Ich finde auch dann, wenn man so versucht, diese Sachen sich reinzuziehen, geht es gar nicht darum, ich sag mal, bei den ersten Malen, wo du die Stücke spielst, dass du die jetzt super perfekt spielst, sondern einfach, dass du erstmal durchkommst, dass du erstmal weißt, so mache ich es mit den Songs. Guck erst, okay, erstmal die Harmonie, die groben Changes checken. Von mir aus auch erstmal nur mit Power Chords arbeiten und hinterher dann wirklich schauen, was macht die Harmonie, was kann ich mit Umkehrungen machen, je nachdem, wie kreativ ich sein darf und möchte. Ja. Ne? Das wäre dann so der nächste Step. Aber ich glaube, der erste Step ist immer gut, wenn man es grob durchzocken
kann. Ja, ich sehe das auch so. Ich bin immer erstmal happy, wenn ich weiß, okay, ich könnte den Song jetzt irgendwie auf die Bühne bringen. So, es würde jetzt nicht eine Katastrophe werden, wenn ich den Song jetzt auf der Bühne spielen müsste. So, dann ist das für mich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und für alles andere habe ich mir dann auch, also für alle Genauigkeiten und Kleinigkeiten, habe ich mir auch dann meine Sidespots genommen, dass ich zum Beispiel in der letzten Woche mich dann hinsetze und versuche, die Rhythmusgitarre so tight wie möglich zu machen und da meine Übungsmethoden reinsetze. Über die können wir auch gleich nochmal reden, wie man
das... Wie machst du es denn, das würde mich nochmal interessieren, wie machst du es denn, wenn du Chord Changes hast? Sagst du die mit im Kopf oder blendest du das total aus und ist das dann Automatismus?
Nee,
weil,
das
ist gut, das mache ich nämlich auch gerne. Um den Song besser zu verstehen.
Genau. Das mache ich auch ganz gerne. Das ist oft eine Mischung, finde ich, in generell, wenn man Songs lernt, aus einem haptischen Erfahrung, dem Muscle Memory, dem theoretischen Wissen im Kopf, was einem durchaus helfen kann, und halt dann das Auditive. So. Und das ist prozentual gesehen bei manchen Menschen anders verteilt. Bei mir ist es zum Beispiel so, es ist sehr stark das Muscle Memory, was bei mir sehr wichtig ist.
Ich glaube, bei allen Gitarristen. Das gehört dazu.
Es ist nicht so viel das Hören, wie jetzt zum Beispiel verglichen. Ich würde sagen, zum Beispiel, du bist ein Mensch, der hört mehr, oder Martin ist auch ein Mensch, der hört als ich, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann aber natürlich ganz oft im Kopf so ein bisschen die theoretischen Muster, die mitgehen. Also, dass man halt zum Beispiel, ich kann mir so zum Beispiel merken, wie eine Akkordfolge ganz gut geht. Mhm. Dass ich weiß, okay, hey, nach dem Akkord kommt jetzt die Subdominante. Oder solche Kleinigkeiten, die da einfach helfen. Oder einfach zu wissen, okay, ich bin in der Tonleiter, also weiß ich bei der Melodie, die Note könnte stimmen, die Note könnte stimmen, die Note wird definitiv nicht stimmen. Also wird die wahrscheinlich auch nicht irgendwie mit dabei sein, so.
Absolut.
Sowas, also ey, unterschätzt da nicht Theorie. Das kann für solche Sachen,
ich finde auch, das ist super, super wichtig.
Ja.
Das kann man ja theoretisch auch schon, indem du, so banal das jetzt auch klingt, aber selbst wenn du den Song nur hörst und ein Sheet vor dir hast und die Chords aufgeschrieben hast und wenn du die nur laut aussprichst, das hilft auch. Irgendwie brennt sich das ein. Ne?
Das hilft total, Also bei dem, was wir jetzt zum Beispiel machen, ist zum Beispiel ganz gut, wenn man ein bisschen, ich formuliere es mal so rum, ich bin aktuell ganz froh, dass ich keinen Perfect Pitch habe. Weil wenn du Perfect Pitch hast, würde dann das, was wir in Alkaloid machen, gar nicht mehr so richtig gut funktionieren, weil wir nämlich tiefer gestimmt sind. So, und aber alles notiert ist wie eine Standardstimme.
Auf eine andere Herzzahl oder ein Halbton, Ganzton oder wie?
Genau, ein Ganzton tiefer.
Ah, okay, okay.
Eine andere Herzzahl. Sollen wir nicht nochmal das passieren wie bei einem Gig? Wo ich gedacht habe, meine Gitarren seien alle verstimmt und total in Panik war und dachte, es verzieht sich alles wegen der Hitze. Und dann mir aufgefallen ist, mein Tuner war auf 450 Hertz eingestellt.
Ja, das ist geil. Das hatten wir auch schon mal. Ja, ja.
Aber Jordan Rudess zum Beispiel hat mal darüber in einem Interview gesprochen. Der hat ja Perfect Pitch, also der Keyboarder von Dream Theater, für die Leute da draußen, die nicht wissen, wer das sein sollte. Das ist eine Schande über euch. Und der hat mal erzählt, als Dream Theater anfing, ich glaube, das machen sie nicht mehr, aber das haben sie in den letzten paar Jahren ein paar Mal gemacht, dass sie alles einen Halbton tiefer gestimmt haben, damit es einfacher ist für James LeBrie, für den Sänger, dass das für Jordan Rudess die Hölle war. Für den war das falsch erstmal alles. Das waren andere Songs für den. Das klang alles falsch für ihn, weil er halt eben durch sein Perfect Pitch das gewohnt war. Und er hat gemeint, der hat sein Keyboard transponiert, weil es ansonsten von den Fingersätzen natürlich nicht ging.
Ja, klar.
Und hat ein E gespielt, aber hat ein S gehört. Und das hat ihn komplett rausgerissen. So.
Uiuiui.
Und das ist...
Ja, es hat also auch Nachteile, wie man hört.
Voll. Es muss nicht immer der Genius sein, wenn es um Perfect Pitch geht. Das kann auch echt handwerkliche Nachteile mit sich bringen. Wie machst du das denn, wenn du jetzt zum Beispiel Passagen hast, die rhythmisch sehr schwierig sind oder wo du rhythmisch sehr tight sein musst, weil einfach als Band man zusammen ist? Was sind da so deine Übungsmethoden, um so ein gewisses Riff oder eine gewisse Melodie so tight wie möglich zu machen, wenn du weißt, okay, das muss jetzt mit der Band wirklich locken?
Ich würde den Rhythmus definitiv aufbrechen, mir aufschreiben definitiv und die einzelnen Zählzeiten üben. Und das vielleicht, je nachdem, ob es eine Sequenz ist, ob es jetzt eine bestimmte Akkordfolge ist, die tatsächlich einzeln üben in den einzelnen Elementen und wirklich drauf achten, wie sieht's aus mit den Ab- und Aufschlägen? Das ist nämlich auch immer sehr wichtig. Ne, ich glaube, das ist die halbe Miete, gerade bei solchen Sachen. Gerade bei ungeraden Takten habe ich das oft gemerkt, dass es manchmal gar nicht so cool ist, unbedingt nur Wechselschlag zu machen. Sondern dass man da, so wie Petrucci das auch gerne macht, ne, dass du da dann halt bestimmte Betonungen setzt oder bestimmte
Genau, zweimal Runterschlag, ja, oder so, damit du wieder,
genau, auf die 1 rauskommst. Genau, damit du die Orientierung hast. Ja. Weil das hat mich immer jahrelang gewundert. Ich habe gedacht, warum krieg ich das nicht rein? Ne? Warum liegt der Takt mir nicht? Ja. Durch diese kleinen Hilfen geht das enorm gut.
Ne? Ja, da also, das dann manchmal aufbrechen, solche, ich sag ja, mal, gewissen Regeln, ja.
Und so mache ich das. Ich unterteile mir das in den kleinsten Nenner, wenn es sein muss. Von mir ist nur eine Zählzeit. Die übe ich so lange und das baue ich dann tatsächlich täglich ein, dass ich halt versuche, bestimmte Pattern oder diese Rhythmik halt gezielt zu üben. Und dann erst füge ich die zusammen, wenn es jetzt wirklich super komplex ist. Und dann geht es meistens auch nach ein paar Tagen. Ne? Mhm. Der Schritt ist dieses Einteilen, finde ich. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es machst.
Das ist sehr, sehr ähnlich. Also was ich nochmal mache auch ist, dass ich rechte Hand einzeln dann trainiere. Mhm. Jetzt gerade bei so komplexeren Riffs, die man hat, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, was rein auf 16. basierend, aber halt eben nicht, sondern halt, weil quasi viel passiert, viele Seiten wechseln, etc., dass ich da die linke Hand mute und die rechte Hand einfach nur trainiere, dass die auch in Muscle Memory überhaupt erst entwickeln kann. So, und das dort
theoretisch noch, kannst du da auch eine Matheaufgabe draus machen, ne? Das kannst du ja unterteilen, wie viele Schläge sind hier, wie viel sind's da.
Ja, ja.
Ne? Gibt's auch viele Konzepte, die da gut funktionieren. Ich denke auch gerade im Metal.
Ne? Klar. Ja, ja, klar, auf alle Fälle. Und so sich das aufbauen, das Wichtigste ist da halt, finde ich, mit dem Klick. Immer mit dem Klick.
Ja,
das
machen. Definitiv.
Das sollte gar keine Frage sein. Ich habe letztens ein interessantes Gespräch gehabt mit einem Schlagzeuger, wo wir über Klickspielen in Bandkontext gesprochen haben. Und ich bin ein großer Fan von Klickspielen und er tatsächlich nicht. Er hat auch gemeint, das schadet vielen Bands manchmal, wenn sie mit Klick spielen.
Ich verstehe auch warum, ja.
Und ich fand seinen Ansatz ganz interessant, weil so hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Er hat gemeint, er kann mit Klick spielen, aber er mag es lieber ohne, weil er halt eben die Kontrolle drüber haben möchte, schneller oder langsamer ein Part zu machen. Und er meint auch, wenn eine Produktion das nicht zwangsläufig bräucht, also dass wenn du zum Beispiel du keine Produktion hast, wo per MIDI Licht gesteuert wird, wo per MIDI Sounds gesteuert wird oder solche Geschichten halt, oder irgendwelche Samples die ganze Zeit mitlaufen. Er hat halt gemeint, dass manche Bands den Klick mit reinbringen, in der Hoffnung, dadurch tighter zu werden. Aber wenn die einzelnen individuellen Musiker halt eh nie mit Klick spielen, dann bringt dir der Klick in der Live-Situation auch nichts. Er verschlimmbessert sogar gewisse Dinge. Ja. Weil, er hat gemeint, bei vielen Schlagzeugern, die er kennt oder die er in seinem Leben gehört hat, weil er auch guter Schlagzeugerpädagoge ist, hat er gemeint, hat er erlebt, wie Schlagzeuger mit dem Klick gespielt haben und sich dann angeblich sicherer gefühlt haben, aber halt die Performance voll drunter gelitten hat, weil sie halt einfach gar nicht den Skill hatten, zu einem Klick zu spielen, weil sie es zu Hause halt nie machen.
Die werden ja auch dann automatisch verkrampft. Jemand, der nicht auf einem Klick spielt, der spielt auch ganz sicher und hört genau hin. Und das ist halt auch der Fehler. Du darfst nicht genau hinhören, du musst das quasi, ja, gefährliches Wort, du musst es fühlen, aber indem du es halt oft genug geübt hast. Mhm. Das ist quasi so ein Second Nature wird.
Weil ich habe auch dann lange Zeit gedacht, für ein anderes Projekt, wo ich spiele, wo wir ohne Klick spielen, wo der andere Gitarrist nie zu Hause mit Klick übt. Und er hat zum Beispiel große Probleme in dem Projekt, wenn der einen Part alleine spielen soll, dann zieht er ganz gerne an vom Tempo her. Und da gibt's so ein, zwei Songs, wo ich sage, Alter, das Solo, was ich danach spielen soll, ist halt leider nicht mehr möglich, wenn das so schnell ist. Und dem fällt es sehr schwer, halt eben, der hat keine eigenen Kontrolle über seinen eigenen inneren Puls.
Okay.
So. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn, wenn wir mit Klick spielen? Vielleicht hilft das dem. Aber dann habe ich mir auch gedacht, nein, weil wenn der zu Hause nicht mit Klick trainiert und wenn der nicht seinen eigenen inneren Puls aufbaut, und das kannst du halt erst, die Kontrolle über deinen eigenen inneren Puls kannst du nur mit einem Klick aufbauen, dann bringt dir auch der Klick in der Live-Situation auch in dem Fall nichts. So, und das fand ich ganz interessant, so auch mal über Klick nachzudenken, dass das Ganze manche Dinge halt eben auch verschlimmbessert, weil halt eben Menschen denken, sie seien safe, aber eigentlich sind sie gar nicht so sicher.
Ja, und es ist ja auch sehr genrespezifisch, ne? Es kommt immer darauf an, was so eine Musikrichtung ist, dass manchmal schadet da tatsächlich der Klick auch. Also in der Regel nicht, weil jeder Musiker sollte in der Lage sein, mit dem Klick vernünftig zu spielen. Das ist Grundvoraussetzung, aber ich sag mal, wenn du jetzt so Sachen spielst wie Led Zeppelin, keine Ahnung. Solche Geschichten, da macht ein Klick alles kaputt. Es ist einfach so. Ne? Live, es lebt halt sehr live, viel vom Tempo, von der Temposchwankung. Doch, ist so.
Sag ich, stimme ich dir voll ganz zu. Live, ach so, okay. Live, ja.
Ach, live, aber ich habe verstanden. Nein, Fabian. Ach so.
nee, tatsächlich mal nicht.
Ja, okay.
Um Gottes Willen. Live, ja, aber ich würde es dennoch zu Hause mit Klick üben, zum Beispiel.
Das auf jeden Fall, natürlich, klar. Weil du schwankst, jeder schwankt immer irgendwo ein bisschen. Und das ist ja auch gut, das ist dieser Human-Faktor. Ne? Weil wenn du alles ganz genau auf den Klick spielst, klingst halt wie eine Maschine. Ist auch manchmal cool, ne? Aber es kann auch manchmal so ein bisschen die Lebendigkeit rausnehmen.
Ich sehe das so, dass ich versuche zum Beispiel in meinem Übungsraum wie absichtlich wie eine Maschine klingen möchte. Das ist mein Ziel.
Das ist okay.
Ich genau, möchte weil dann habe ich nämlich die Möglichkeit in der Live-Situation, da habe ich erst die Kontrolle, diesen menschlichen Faktor bewusst mit reinspielen zu lassen. So, und das ist das, was ich meine mit auch zu Hause auch solche Songs mit Klick üben und halt eben nicht zur Platteaufnahme, weil
darfst du auch nie vergessen, du bewegst dich ja live auch. Das ist eine völlig andere Umgebung. Na, zu Hause sitzt du in deinem Stuhl, so wie ich auch, wie jeder andere auch. Da ist man in seiner Komfortzone und live hast du halt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber wie du schon sagst, wenn du bestens vorbereitet bist, ist halt umso besser.
Weil ich habe mich selber gefragt, wie machen das Klassikmusiker? Ich habe es mir mal angeschaut, wie Klassiker das
machen. Gar nicht mit Klick, oder? Die arbeiten
doch,
ganz
doch,
anders.
Doch. Die üben Passagen nur mit Klick. Weil sie dann nämlich die Möglichkeit haben, du hast erst die Kontrolle darüber, ob du rushen oder ob du bewusst rushen oder dragen möchtest, also bewusst langsamer oder schneller machen möchtest. Diese Kontrolle kannst du erst nur entwickeln, wenn du mit einem Klick übst, wenn du mit etwas gibst, was dir den stetigen Puls gibt, sodass du immer diese Kontrolleinheit, sag ich mal, mit dabei hast. Und daraus kannst du das dann entwickeln, kontrolliert, langsamer oder schneller zu werden oder halt dann eben später dann auf den Dirigenten zu achten, der dann letzten Endes der Mensch
ist,
der
sagt, wie es langsam ist.
Genau, der das Befehl gibt, ob es langsamer oder schneller sein könnte. Ich könnte zum Beispiel auch, weil ich habe es halt noch nie gemacht, aber ich könnte zum Beispiel absolut gar nicht mit dem Dirigenten spielen. Das ist auch eine echt krasse Übungseinheit, weil ein Dirigent ist immer, der ist immer vor dem, was passiert. Der muss immer vorbereiten.
Das ist ja auch, glaube ich, ganz witzig, weil ich meine, ich saß ja jetzt auch noch nie im Orchester, aber wenn du jetzt ein Instrument spielst im Orchester und du hast dann noch 20, 30 Leute neben dir, du hörst die anderen ja gar nicht.
Ja.
Das ist ja das Problem. Das ist ja das Hauptproblem. Dafür ist der Dirigent da.
Ja, genau,
wenn
genau.
Das alles orten kann.
Ne? Zum einen, weil du wahrscheinlich, glaube ich, super Kacke hörst. Zum anderen, weil Licht schneller als Schall ist. Du siehst die Bewegung von einem Dirigenten eher, als dass du irgendwie die Audioinformation von der Posaune, die,
keine Ahnung, was, 10 Meter
von dir entfernt. Genau, du hast eine automatische Latenz, eine physikalische Latenz einfach
mit. Und es ist noch nicht mal digital.
Ja, genau. Diese scheiß analogen Latenzen, ich sag's dir. Nee. Und ein Dirigent ist immer vorbereitend. Da muss man mal drauf achten, wenn man im Orchester ist, wenn es Kicks gibt oder irgendwelche prägnanten Schläge, dann ist er mit seiner Armbewegung nie drauf, sondern ist immer davor, damit die Leute wissen, okay, jetzt kommt der Kick. Das ist immer so eine Achtel versetzt quasi. Das ist super interessant zu sehen. Aber um darauf nochmal zurückzukommen, deswegen finde ich mit Klickspielen enorm wichtig, auch für Dinge, die in der Live-Situation dann frei sind. Ich beziehe mich da auch immer ganz gerne auf das, was der Martin hier mal gesagt hat, als wir über Improvisation gesprochen haben, weil ich finde, das, was Martin da gesagt hat, kann man auf ganz viele Dinge im Musikbereich übertragen. Es geht darum, zu Hause eben das so weit zu üben, dass du dann live eben die Kontrolle drüber hast, musikalische Entscheidungen zu treffen.
Ja.
In dem Kontext, wie Martin Miller das gesagt hat in unserer Wir reden über Improvisationsfolge, war halt, dass er seine Tonleitern, seine Arpeggios etc., all seine Basics von dem, ich sag mal, von dem Tonmaterial, dass er das halt so sehr drauf hat, dass er live sich easy entscheiden kann, in welche musikalische Richtung es geht. Aber dasselbe kannst du auch auf Timing übertragen, auf Bandzusammenspiel etc. etc. Aber als Beispiel, eine Sache, die ich jetzt aktuell in der Vorbereitung für diese Shows nicht mache, die du gerade erwähnt hast, ist, ich stehe gerade nur noch. Ich spiele,
sehr gut, okay.
Also auch wenn ich neue Parts lerne, ich mache das nicht im Sitzen. Ich habe das in der ersten Woche angefangen, dass ich das im Sitzen gemacht habe und ich stehe und es hat nichts funktioniert. Und ich dachte mir, das ist ja auch wieder etwas, was dir Zeit wegnimmt, dass du dann wieder gewisse Dinge erstmal neu erlernen musst von der Bewegung her, weil halt einfach die Gitarre anders gehalten wird, wenn du stehst, als wenn du sitzt. Ich meine, vor allem, wenn du nicht klassische Haltung gewohnt bist, so, dann ist ja der Wechsel zwischen Stehen und Sitzen nochmal, auch nochmal krass größer. Aber dass ich halt alles irgendwie im Stehen direkt lerne und auch im Stehen übe. Das ist zum einen, glaube ich, immer ein bisschen besser für den Körper, weil ich glaube, Stehen dann doch manchmal ein bisschen gesünder ist, als einfach die ganzen
Stunden. Ja, kommt drauf an für die Schulter. Je nachdem, wie viele Stunden du stehst, könnte es auch schon
mal ärgern. Ja, okay, ich spiele mit einer Headless-Gitarre. Die wiegt, glaube ich, 2 Kilo. Okay. Also.
Aber das ist clever. Das ist zum Beispiel sehr clever, sich dann vielleicht auch ein Instrument zu nehmen, was halt nicht so viel wiegt, dass sich im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen schlechter spielen lässt oder schwerer zu spielen ist, dass du dann, wenn du umsteigst, halt auf deinen sag mal, auf dein Signature-Instrument, dass du dich da dann halt wohlfühlst. Ne?
Ja, genau.
Wäre zum Beispiel auch eine Idee.
Ja, voll und ganz, klar. Also ich versuche da auch gerade in meinen Übefaktor verschiedene Parameter in dem Bereich mit reinlaufen zu lassen. Also andere Amp-Sounds, Dinge in Clean zu üben, Dinge in Crunch zu üben, Dinge in total verzerrt zu üben, aber auch mit anderen Instrumenten. Also anderen Instrumenten.
Da habe ich noch einen guten Punkt.
Anderen Gitarren.
Das ist alles cool, aber ich würde es auch immer so halten, wenn du jetzt ein Pedalboard hast oder du hast ja auch deine Leiste, wo du umschaltest, ne? Das genauso mit üben. Weil das ist oft so ein Punkt, ne? Du hast alles drauf und denkst, fuck, aber ich habe jetzt gar nicht berechnet, ich muss ja hier umschalten. Ja. Oder ich muss hier einen Ticken früher umschalten oder wieder zurückschalten. Und je nachdem, wie komplex dein Board ist, muss man das auch alles in den Kopf bekommen. Gerade wenn es ein neues Programm ist, ne?
Ja.
Wenn du jetzt nicht jede Woche mit deiner Band probst, wo du genau weißt, wo was ist, dass du genau weißt, hier brauche ich das Patch oder hier brauche ich den Sound. Ich weiß jetzt nicht, wie viele unterschiedliche Sachen du brauchst. Oder sei es jetzt, du hast ein anderes Tuning vielleicht. Ja. Das benutzt du ja auch ganz gern, glaube ich, beim Camper. Auch diese
ja, aber mit dem Pitch, ja, nicht hier, aber es gibt Situationen, wo ich das durchaus mache, ja. Ja, jetzt in der Situation ist es zum Glück relativ easy. Wobei easy in Anführungsstrichen. Ich werde mich wahrscheinlich ein komplett anderes Setup spielen als meinen gewohnten Camper. Mhm. Da muss ich noch überlegen, wie ich das logistisch mache, weil ich wahrscheinlich Exofax spielen werde.
Ah, cool.
Beim Christian, der liebe Christian wohnt ja nicht mehr in Deutschland, der wohnt ja in Mexiko mittlerweile. Aber, der ist nach Mexiko. Der ist auch verheiratet. Der ist mit seiner mexikanischen Freundin geheiratet und ist jetzt offiziell mexikanischer Staatsbürger.
Geil.
Aber bei seinen Eltern liegt halt noch sein Exofax. Und auf dem Exofax sind halt all die Sounds, die Originalsounds vom Album. Und es gibt einen Song, da ist auch ein ganz bestimmter Octaver-Pitch-Effekt mit dabei. Mhm. Und deswegen bin ich aber überlegen, dass ich das halt abhole von seinem Elternhaus, dass ich dann mit dem Exofax spiele. Weil da ist auch dieses Board mit dabei. Ich weiß nicht, wie es heißt. Gibt ja dieses berühmte Exofax-Board, dieses große. Aber das müsste ich dann auch erstmal üben. So, das ist auch.
Ich wollte gerade sagen, da würde ich mir auch ein paar Tage für Zeit nehmen, ne? Weil das
definitiv. Also ich bin tatsächlich am Überlegen, auch in dem Fall, mich für 1-2 Tage in einem Proberaum einzusperren und dort wirklich in einem Proberaum Performance auch zu üben. Mhm. Also auch durchaus zu trainieren und zu üben, wo headbang ich, wo bewege ich mich, dass ich auch weiß, okay, hier ist eine Stelle, hier sollte ich mich vielleicht lieber nicht bewegen, weil hier muss ich mich fokussieren, was ich spiele. Das ist eine Stelle, hier kann ich mich bewegen, hier kann ich auch ein bisschen Bühnenperformance machen. Also solche Sachen auch immer mitüben.
Absolut, ich würde so üben, dass dich nichts überraschen kann.
Negativ. Genau.
Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Nicht, dass du dann irgendwo, sage ich mal, jetzt, du übst die ganze Zeit mit einem bestimmten Sound und hast den so in den Ohren und in den Fingern, dass wenn du auf einmal dein Umswitch dann denkst, oh, irgendwie fühle ich mich jetzt hier aber nicht so wohl, ne? Obwohl es vielleicht der passende Sound ist.
Auch mit der Information, die man vom Rest der Band bekommt. Also ich habe zum Beispiel von einem Song habe ich zum Beispiel ein reines Drum-Playthrough glücklicherweise gefunden auf YouTube vom lieben Hannes, dem Schlagzeuger. Ich übe zum Beispiel auch dazu. Einfach auch für die Situation, kann ich die Songs spielen, wenn ich jetzt nur Schlagzeug höre und den Rest der Band nicht höre, weil das Monitoring kacke ist oder so. Und mir dann ganz schnell auffällt, nee.
Aber hast du keinen In-Ear dann?
Nee, in der Situation haben wir keinen In-Ear bei Alkaloid.
Ach, ihr habt alle keinen In-Ear.
Da haben wir Oldschool Monitorboxen. Okay, ne?
Dann ist ja gut. Ich sag mal, ich dachte jetzt, alle hätten In-Ear, außer du. Weil das wäre echt scheiße dann.
Nee. Sowas, also geht doch nicht. Aber das ist mit In-Ear ist halt die Problematik. Jetzt bei Alkaloid zum Beispiel ist das so, das ist ja keine Band, die wirklich, also die wirklich extremst regelmäßig spielt. Das ist jetzt das erste Jahr, wo die mal wirklich mehrere Auftritte haben, eine kleine Tour am Ende des Jahres und auch ein paar Festivals. Und da hat es sich nicht gelohnt, ein In-Ear-System zu holen.
Verstehe.
Ja, du hast ja oft für ein Projekt auch ein In-Ear-System oder irgendeiner besitzt ein In-Ear-System, was man benutzen kann. Weil für Megalife zum Beispiel haben wir auch ein In-Ear-System oder für eine andere Band, wo ich vor ein paar Wochen eingesprungen bin, die hatten auch ein eigenes In-Ear-System, da habe ich dann den Sender benutzt etc. Also das ist ja immer auch eine Frage, ob eine Band das aktuell hat. So, es wird sich für die bestimmt lohnen, irgendwie zu holen, aber dann musst du dir sowas auch immer erstmal holen. Nee, aber auch für, auch manchmal kann auch In-Ear aber auch Kacke sein. Also In-Ear ist kein Garant dafür, dass es immer der perfekte Sound ist, weißt du?
Nein, ich sag der Mix ist entscheidend. Nicht nur In-Ear, sondern ich mache das zum Beispiel so, dass ich halt ein bisschen In-Ear hab von den anderen, aber trotzdem hinter mir meinen eigenen Sound nochmal hab. Ich finde das wichtig, dass du so eine Bewegung hast auf der Bühne.
Ja. Ja, und dann ist natürlich auch die Größe der Bühne auch extremst entscheidend dafür, wie dein In-Ear-Sound sein kann.
Oh, ja.
Wenn du eine kleine Bühne hast und stehst direkt neben dem Schlagzeug, brauchst du kein Schlagzeug auf dem In-Ear. So, zum Beispiel. Aber wenn du eine große Bühne bist, wenn du auf einer großen Bühne bist.
Kommt drauf an, wenn du ein In-Ear-System hast, das sehr stark abschließt, abdichtet nach außen hin, brauchst du es trotzdem, ne? Weil sonst hast du halt nur, fehlen dann halt die Becken und die Höhen, die Informationen.
Genau. Das ist natürlich, cool. Welche Kopfhörer du hast.
Ja, und du kannst auch deinen eigenen Mix machen, das ist halt das Gute.
Ja, 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 nee, also In-Ear ist auf alle Fälle super. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so die Kopfhörer, die krass abschirmen. Ich habe relativ günstige Kopfhörer, noch keine angepassten. Da wollten wir mal zur lieben Jenny gehen nach Köln und mal uns die anpassen lassen.
Eigentlich wollten wir das ja mal machen auch, ne?
Genau. aber ja, wenn du halt dann eine größere Bühne hast, du bist weiter weg vom Schlagzeug, dann brauchst du wieder das Schlagzeug auf dem In-Ear natürlich und solche Geschichten. Oder du hörst die ganze Zeit den Hall mit von draußen und solch. Also, wie gesagt, In-Ear ist kein Garant dafür, dass man immer den perfekten Sound hat.
Nein, das nicht.
Und deswegen finde ich das so wichtig, eben auch Songs in eine Situation zu üben, wo man einfach kack Sound hat, aber wo man dennoch weiß, kann ich eine Form halten? Weiß ich den Ablauf der Song eigentlich? Und das ist mir dann zum Beispiel aufgefallen, als ich mit dem Drumplay-Studio zusammengespielt habe, wo, keine Ahnung was, 64 Takte lang nur Blastbeats sind und ich dann einmal rausfliege und dann keine Information vom Schlagzeug bekomme, natürlich, wo, welcher Part jetzt gerade ist, so, welcher Akkord jetzt gespielt werden muss. Mhm. Die Information kriege ich ja nicht, das muss ich wissen. Und daran merke ich dann aber auch, oh, okay, da gibt's ein paar Dinge, die sind halt einfach noch nicht so klar, da muss ich noch ein bisschen dran üben. Oder was ich auch jetzt mache, was auch eine super Hilfe ist, ich programmiere mir einen Click hier in meinem Reaper und setze mir dazu dann so einzelne Cues, die man manchmal auch hört, wenn man so In-Ears mitbekommt von den großen Leuten, weißt du, dann gibt's manchmal so dieses
Chorus. Ja, du kannst ja theoretisch die ganze Spur besprechen, jetzt kommt der Part, jetzt kommt der Part.
Na. Ja, so Strophe in 1, 2, 3, 4. Aber sowas mache ich mir zum Beispiel, sowas programmiere ich mir und spiele dann dazu und weil dann ich dann auch checke, oh, okay, jetzt kommt der Chorus, aber irgendwie bin ich gerade in der Strophe. Oh, upsala, ich habe die Strophe irgendwie 2 Takte zu viel gespielt. Zack, oh, okay, ich habe die Form noch nicht richtig drin. Also muss ich nochmal ran, nochmal üben. Also solche Kleinigkeiten und Kniffe können halt, oder diese verschiedenen Szenarien, in die man sich versetzt, können halt super hilfreich sein, um Songs nochmal von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten und zu merken, oh, okay, da gibt's noch ein paar Dinge, die funktionieren noch nicht so wirklich.
Ah. Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, deswegen ist Hören so wichtig. Mhm. Auch zwischendurch, immer wieder hören, so besser hast du es halt einfach drin.
Ja, viel hören und dann auch.
Und natürlich auch sich selber filmen oder aufnehmen, du musst ja nicht filmen, aber einfach, dass man eine Audiospur hat.
Film auch.
Beides hilft.
Beides ist super hilfreich. Es gibt auch gewisse Dinge, die du nicht mitbekommst, wenn du nur Audios aufnimmst. Gewisse Bewegungen, wo man merkt, oh, okay, ja, hier mache ich eigentlich irgendwas total merkwürdig. Kriegst du halt nicht zwangsläufig mit, wenn du nur Audio aufnimmst.
Ja, gut.
Ich würde beides immer machen. Filmen.
Ist ja mittlerweile kein Problem mehr. Stellst einfach ein Telefon auf.
Das ist ja das Schöne. Das ist ja so einfach heutzutage. Oder auch eine Performance filmen. So. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich auch versuche, am Tag immer so einen Spot reinzufinden, wo ich Songs einfach durchspiele. Und wo das dann auch scheißegal ist, ich sag mal, wenn ich mich mal verspiele, so, sondern einfach wie in der Live-Situation durchspiele, aber das nehme ich halt dann immer auf. Um danach halt eben auch nochmal genauer gucken zu können. Okay, wo muss ich nochmal ran? Welche Parts sitzen noch nicht? Sondern diesen Blickwinkel zu haben. Und die nächste Sache neben dem Hören, finde ich, ist eine super hilfreiche Sache, eine super wichtige Sache, ist vorstellen. Sich vorstellen, das zu spielen, was man ja, dann letztendlich zu spielen
üben.
Hat.
So
mentales
wichtig.
Üben. Wenn ihr 2 Wochen lang die Songs gehört habt, geht da mal eine Woche hin und bei eurem täglichen Spaziergang hört ihr mal nicht die Songs, sondern beim Spazierengehen stellt euch einfach nur mal vor, wie ihr die Songs spielt. In eurem Kopf. Wie das aussieht, wo die Bünde sind, wie was passiert, welcher Part wonach kommt. Und wenn euch da auffällt, oh, es gibt so schwarze Flecken, wo ihr euch irgendwie einfach nicht vorstellen könnt, imaginär vom wie was gespielt werden könnte, dann wisst ihr,
sogar
der Song sitzt sogar nicht so.
Das ist cool, aber ich würde es vielleicht noch nicht mal unbedingt nur auf Gitarre beziehen, sondern ich würde einfach versuchen, mir den Song vorzustellen, wie der Song ist und von Anfang bis Ende im Kopf hören, als wenn du ihn tatsächlich hören würdest.
Ja, genau.
Na?
Also
genau. Klar, kannst du natürlich auch über die Finger nachdenken oder so oder dir vorstellen, wie du es gerade spielst. Aber ich glaube, manchmal hilft das auch, wenn du einfach nur zum Beispiel die Harmonien mitsagst oder dir vorstellst.
Ja, okay, nee, auf alle Fälle. Also wie gesagt, da kommt's auch, glaube ich, wieder drauf an, in welcher Stilistik wir sind.
Absolut.
Ja. Wenn das, ich sag mal, in der Popmusik jetzt ist, wo es viel auch darum geht, dass du verschiedene Harmonien im Song hast, das Chorus, andere Akkordfolge ist als die Strophe etc., dann, klar, macht es auch Sinn. Bei technischeren Sachen wieder direkt auf sowas reingehen, weil dann dadurch tust du das Muscle Memory halt auch einfach direkt verstärken. Mhm. Und ja, einfach so ein bisschen gucken, was ist wichtig in der Musikrichtung oder was wird gebraucht gerade in der Musikrichtung. Aber ich glaube, im Groben meinen wir beide dasselbe mit einfach sich vorstellen, was man tut und gucken kann, okay, kann ich die Songs mitdenken quasi? Kann ich mit dabei sein? Ja. Und das sind so.
Ich sag mal, mittlerweile gibt's ja auch so geile Tools. Sag mal, wenn du jetzt Aufnahmen hast, dass du dann, sag mal, wenn du hast die originale Aufnahme und hast da die Gitarren drinne, dass du dann deine Gitarre einfach rausschneidest. Da gibt's mittlerweile auch genug Tools. Und dann da halt zu üben, um es halt noch so ein bisschen, weil man ist manchmal sehr trügerisch, mit einer Gitarre mitzuspielen, wenn sie dann auf einmal nicht mehr da ist.
Ja.
Safe. Sehr trügerisch.
Voll.
Ich merke das immer wieder im Unterricht. Mit dem Track total sicher, die Schüler dann. Und dann macht man die Originalgitarre aus und dann, dann merkt man erstmal, wie weit die wirklich vor dem Beat oder hinter dem Beat hängen oder eigentlich gar nicht zurechtkommen, weil keine Orientierung da ist, ne?
Ja, nee, du, das geht mir genauso. Spiele ich einen Song mit, dann bin ich auch, denke ich auch, oh, das klingt ja gerade gut. Auf einmal spiele ich zu einem Backing-Track, der mir gemacht wurde, den ich irgendwo gefunden habe, merke ich auf einmal, oh nein, das klingt doch noch nicht so gut. So,
ja, das kennen wir alle, das ist man durch.
Super, super wichtig. Und ja, es gibt aktuell ja auch Tools wie Moises zum Beispiel.
Das benutze ich auch gerne, ja.
Da kannst du, und da würde ich auch jedem raten, experimentiert mal damit rum, da kannst du dann halt den Bass muten, du kannst das Schlagzeug muten, du kannst die Keyboards muten, du kannst muten, was du willst und da einfach mal mit verschiedenen Settings rumprobieren. So, kann ich, wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt den Song nur zu Bass und Gesang spiele und Schlagzeug zum Beispiel komplett weg ist? Mhm. Solche Sachen.
Eine super geile Übung, ne?
Ja. Man tut super dadurch geil. Halt wirklich seine Wahrnehmung, seine Perspektive auch so ein bisschen erweitern. Und das ist super hilfreich, wenn es darum geht, Songs zu lernen. Ja.
Dafür muss man allerdings auch Zeit haben.
Das war also mein nächster Punkt. Genau. Für die Dinge muss man die Zeit haben. Aber ich würde sagen, es macht Sinn, sich in seinem Übungsplan, wenn man eben weniger Zeit hat, ab einem gewissen Punkt die Zeit dafür zu nehmen. Ich habe mir zum Beispiel jetzt gesagt, okay, bis in 2 Wochen, das ist die letzte Woche vor der Probewoche. Also wir haben eine komplette Probewoche, die glücklicherweise bezahlt wird. Das ist ganz nice.
Ja, das ist natürlich bezahlte nice.
Proben. Das ist halt das Geile, wenn du auf einmal mit Klassikern zusammenspielst, da hast du dann so Dinge wie bezahlte Probe. Das in der letzten Woche, bevor die Probe beginnt, weil in der Probe möchte ich mir auch keine Gedanken mehr über gewisse Parts machen. In der Probe möchte ich meinen Kopf frei haben für Dinge, die man vielleicht noch nie beachtet hat vorher. Weißt du, ich werde dann mit einem Streichorchester spielen, also mit einem Streichquartett spielen. Da wird das vom Gefühl nochmal ganz anders sein als mit den Midis, mit denen ich hier zu Hause spiele. Solche Geschichten, dass man halt da einfach sich nicht mehr Gedanken machen muss, war das jetzt ein A oder ein As, was hier gespielt werden muss? Weil das ist der 5. oder 6. Bund. Nee, aber ich zum Beispiel sage, in der letzten Woche, die will ich rein nutzen für solche Kleinigkeiten. So, da will ich in der letzten Woche will ich keine Parts mit dem Metronom üben. Da will ich keine Soli mehr nachgucken. Da möchte ich alle Parts kennen und dann halt eben auf diese einzelnen musikalischen verschiedenen Parametern eingehen zu können. Weil ich finde,
genau, damit Zeit, du da den Kopf wirklich frei hast, genau, weil da hast genau. du keine Zeit mehr, wenn du es wirklich gut machen willst, über den Kram nachzudenken.
Das ist glaube ich mit so das Schlimmste, wenn du in der Probe sitzt und dir denkst, scheiße, wie ging der Part jetzt nochmal? Fuck, ich muss nochmal in den Tabs nachgucken. Scheiße, wie
du musst das so gut gespielt? Theoretisch vorbereitet sein, dass wenn du zur Probe gehst, dass du nicht mehr nachdenken musst.
Ja.
Dass es eigentlich nur noch fließt.
Ja.
Und wenn du dann nachdenkst, dann vielleicht höchstens im kreativen Approach, dass du dann sagst, ja, ich kann hier vielleicht noch was machen. Aber wie gesagt, die Zeit spielt da halt natürlich auch
noch. Genau, das ist das optimale Ziel. Ob man das immer so erreicht, weiß man halt nicht. Oder
natürlich
dann sitzt man in der Probe und man merkt, oh shit, ich habe hier den Part von dem anderen Gitarristen gelernt. Das ist natürlich auch nicht so geil. Da auch nochmal genau ein Punkt ist da, dass die Kommunikation das A und O ist. Also das ist auch jetzt gerade das Schöne bei der Alkaloid-Geschichte. Ich kann den anderen Gitarristen oder einen Flo, ich kann die immer wieder anhauen und sagen, hey, in dem Song, was spielt denn ihr? Spiel ich da die Gitarre oder spielst du da die Gitarre? Und dass man da ja, einfach drüber redet, weißt du, wie die Aufteilung, wie das Arrangement ist, wie gewisse Dinge live gemacht werden oder wie sie vorher live gemacht wurden, dass solche Dinge halt auch einfach direkt klar sind. Ja. Cool.
So. Sehr nice.
So würde ich sagen.
Einige interessante Dinge.
Ja. Ja, es ist immer wieder eine interessante Reise, Songs auf Geschwindigkeit zu lernen. Ich bin aber auch ganz froh, wenn die Reise rum ist.
Ja,
wenn ich mal ein bisschen weniger Stress habe.
Ach, auch noch so ein stressig. Punkt, genau, wo du gerade sagst, Geschwindigkeit. Das sind ja auch so Dinge, dass man dann, ich meine, das weißt du ja besser, aber wenn du jetzt so schnelle Passagen hast, dass du die natürlich erstmal im gemütlichen Tempo eine Zeit lang spielst und dann halt im Laufe der Zeit dann schneller wirst. Ne? Sollte eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich sein.
Gibt's auch verschiedene Facetten. Also gehe ich jetzt auch mit verschiedenen Dingen unterschiedlich ran.
Okay.
Zum Beispiel gibt's Passagen, die ich, wenn es zum Beispiel darum geht, Geschwindigkeit aufzubauen, gibt's Passagen, da arbeite ich zum Beispiel in BPMs und es gibt Passagen, da arbeite ich in Prozenten. So. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was ich seltener tue, dass ich wirklich halt in Guitar Pro hingehe und dann etwas nur auf 50% spiele und 60% mir das so aufarbeite, weil die Problematik bei einem prozentualen Vorgang ist, dass der Step von, ich sag mal, 80-90% oft deutlich schwieriger ist als von 50-60, weil die Anzahl der BPM ja auch dann auf einmal mehr werden.
Ja,
und
klar.
Solche Geschichten halt. Das heißt, ich finde es, wenn man in BPMs direkt denkt, also dass man sagt, okay, man geht 40 BPM runter und arbeitet sich dann die nächsten 10 BPM, die nächsten 10 BPM, dann hat man ein bisschen mehr Kontrolle darüber, in welchen Schritten man hochgeht. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, ich übe gerade ein Solo, das sind viel Achteltriolen auf 220. Und das ist kein gutes Tempo, um da in BPM zu arbeiten, weil wenn ich das auf 220 spiele, zwischen 220 und 230 ist dann von der einzelnen Länge der Note, von die Geschwindigkeit der Note ist dann so ein marginaler Unterschied, so dass das...
Naja gut, das macht keinen Sinn.
Da arbeite ich dann zum Beispiel wieder mehr in Prozenten, dass ich sage, okay, ich trainiere es eine Zeit lang auf 60%, auf 70%. Aber auch da wieder ganz verschieden. So wie ich es auch mein YouTube-Kanal etc. immer erzähle, wenn ich über Übungsmethodik erzähle, gibt's Tage, ich mache das von Tag zu Tag unterschiedlich. Mal gibt's einen Tag, wo ich langsam anfange und ein bisschen schneller gehe. Dann am nächsten Tag spiele ich alles in vollem Tempo, vielleicht sogar 10 BPM schneller. Aber halt eben nicht komplette Licks, sondern mache dann diese Bursts, einzelne Bewegungen trainiere. Also dort gibt's auch ganz, ganz verschiedene Methoden, wie man da rangehen kann. Und es ist auch da auch, das ist nicht alles schwarz und weiß, muss man halt gucken, gibt's Passagen, die sind im Muscle Memory schon gut drin.
Dann das wollte ich gerade sagen. Wenn das bestimmte Pattern oder Abfolgen sind, die man eh schon mehr oder weniger jahrelang geübt hat, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so schwer.
Genau, dann braucht man nicht mehr so sehr langsam anfangen und mal ein bisschen schneller werden, sondern kann man sich schon in hohem Tempo auf andere Sachen konzentrieren, die wichtig sind. Aber wenn's
halt da ist halt diese zeitliche Einteilung auch sehr wichtig, ne, dass du dir dann Plan machst, weil sonst, wie willst du es sonst schaffen? Ne?
Ja, genau. Und da auch, das merke ich auch, dann Flexibilitäten in den Plan mit reinkriegen, weil so wie es immer ist im Leben, Pläne gehen nie auf. So,
aber sie geben dir schon mal eine Richtung.
Das ist genau, sie geben dir eine Richtung, sie geben dir einen Fahrplan, ja. Aber so wie man die Deutsche Bahn kennt, verspätet sich dann auch einiges ganz gerne mal. Ja, und so ist es da auch, dass man da merkt, oh, ich habe jetzt für den Part doch länger gebraucht als gedacht. Oh, ich sollte hier noch mal ein bisschen dran arbeiten, nur es ist doch nicht so, wie ich es gedacht hätte. Solche Geschichten, das passiert. Und dann muss man einfach die Flexibilität mit reinbringen. Ja, und auch, ich sag mal dann, dass die Professionalität aber auch mit reinbringt, zu wissen, okay, was mache ich, wenn ich es nicht kann, bis vor dem Auftritt? So, dass ich so, es gibt zum Beispiel Passagen, da habe ich einen Notfallplan. Da weiß ich, okay, wenn ich das Lick nicht so sauber spielen und souverän live spielen kann, spiele ich da ein anderes abgewandeltes Lick, wo ich weiß, dass das funktioniert.
So, ich denke mal, da wird dir keiner den Kopf für abreißen.
Ja, sag das nicht bei der, bei der Fanbase.
Naja, gut, nicht. Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Also ich glaube, ich wäre die einzige Person, die mir richtig den Kopf abreißen würde. Aber ja, es ist so mein eigener
Anspruch. Hey, du, also, natürlich, boah, ist total verständlich.
Ja. Guti,
cool. Sehr gut. Dann würde ich sagen, übt alle schön.
Weiter eure Songs, genau. Und vergesst nie eure Techniken und eure Grundlagen zu üben, weil ohne die würde sowas alles viel schwieriger fallen. Übt eure
Skills, auch gar nicht
eure
gehen.
Harmonie, teilweise gar nicht gehen. Übt eure Technik und übt einfach ein bisschen mehr Gitarre am Tag. Das ist doch schön. Also schaltet jetzt diesen Podcast ab und fangt jetzt gefälligst an zu üben.
Jetzt sofort.
Alles klar. Hier, ich bedanke mich bei den Zuhörern da draußen, die uns immer wieder so fleißig unterstützen, uns immer wieder gerne anschreiben, sagen, wie toll dem Let's Talk Gitarre gefällt. Das zaubert uns immer ein Lächeln auf den Lippen. Ein Lächeln auf den Lippen zaubert uns natürlich aber auch, wenn ihr auf Spotify oder iTunes hingeht und uns 5 Sterne gibt. Bei 4 Sternen wird das Lächeln schon ein bisschen kleiner. Bei 3 Sternen ist dann nur noch so ein flacher Mund zu sehen. Nach 2 Sterne wird es
Zugriff verweigert.
Ja, kommt dann das Grimface,
genau. Wenn man ganz
böse guckt. Hinterlasst einen netten Kommentar und ansonsten hört einfach gerne weiter Let's Talk Guitar. Danke Fabian für dieses nette Gespräch über Songs lernen.
Danke euch.
Und viel Spaß beim
Üben. Wir sehen uns.
Wir hören uns.
Oder demnächst.
Ja, nächste Woche. Aktuell wohl eher nächsten Monat, aber da werden Fabian und ich ja gleich noch reden. Mit euch zusammen. Alles klar. Ciao, ciao.
Alright, bis dann. Ciao.